Herzlich willkommen, liebe Online-Titans. Heute sprechen wir mit Bernhard Karlhammer, Vater von zwei tollen Kindern, Wellenreiter und Mitgründer von kinoheld.de, dem größten Online-Tickethändler für Kinos in Deutschland. Seine Geschichte beginnt eigentlich in der Geschäftsführung vom deutschen Sportfernsehen, heute Sport 1. Dort hat er digitale Produkte entwickelt, gemeinsam mit dem CEO an strategischen Projekten gearbeitet und Social-Media-Communities aufgebaut. Und das Ganze, bevor sich Facebook überhaupt durchgesetzt hat in Deutschland. Bernhard ist nicht nur ein erfahrener Unternehmer, sondern auch ein Geschichtenerzähler. Gemeinsam mit Uwe von Grafenstein hat er die Karlhammer und Grafenstein GmbH gegründet und Geschichten, die verkaufen, gestartet. Sein Podcast wurde von HubSpot als einer der inspirierendsten Marketing-Podcasts ausgezeichnet und sichert sich ständig einen Platz in der Top 10 der deutschsprachigen Apple-Charts. Was im großen Stil funktioniert, funktioniert auch im kleinen Stil. Deswegen hilft er jetzt anderen Unternehmer und Unternehmerinnen mit Storytelling das Business voranzubringen. Kurz gesagt, Bernhard ist ein Meister des Storytellings, ein versierter Podcaster, Autor und Investor, der weiß, wie man mit guten Geschichten Erfolg schafft. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige, herzlich willkommen zu dem Online-Titans Podcast. Lieber Bernhard, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist und deine unternehmerische Geschichte mit den Online-Titans teilst. Stell dich doch nochmal in zwei kurzen Sätzen vor und dann starten wir hier durch.
Du, sehr gerne. Daniel, herzlichen Dank für die Einladung. Erstmal Gratulation zu deinem Podcast. Online-Titans feiere ich, finde ich einen super Titel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Erinnert mich sofort an Tim Ferriss und Tools of Titans. Also sehr, sehr cool. Freut mich auch deshalb wirklich hier zu sein heute. Und ja, wer bin ich? Mein Name ist Bernhard Karlhammer, bin 42 Jahre alt, bin Papa von zwei Kindern und neben dem, dass ich eine Familie habe, bin ich auch unternehmerisch tätig und habe in Summe derzeit drei Unternehmen, die ich führe, und zwar eine Holding, wo ich Investitionen tätige, dann eine Company mit dem Uwe von Grafenstein zusammen, Geschichten, die verkaufen, da können wir dann gleich näher drauf eingehen, und eine Software-Company, und zwar die Intelligent Story and Magic GmbH, und da geht es um Magie, und zwar um künstliche Intelligenz.
Sehr spannend. Wir freuen uns total, in die ganzen Themen richtig tief reinzutauchen heute. Wir fangen hier immer an, die Geschichte rückwärts zu erzählen. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen unüblich, aber wo möchtest du gern in 3 Jahren mit deinem Unternehmenskonstrukt stehen?
In 3 Jahren würde ich sehr gerne, ich habe es tatsächlich lustigerweise erst in mein Journal geschrieben, Daniel. Ich bin begeisterter Journaler, wenn man das so sagen kann. Perfekt. Also ich mache morgens immer einen schönen Braindump und lasse einfach alles raus, was so in meinem Kopf vorgeht, dass ich es los bin. Und eine Sache war da auch dabei. Und mein Ziel mit meinem Unternehmen ist definitiv eine weitere Skalierung unserer Weiterbildungs-Company, Geschichten, die verkaufen, die heute schon wirklich grandios läuft, auch wenn wir von Krise zu Krise laufen, auch nur eigentlich das Business in Krisen kennen tatsächlicherweise, weil wir in 2019 damit gestartet sind. Und natürlich der weitere Ausbau unserer Software-Company, dailystorytelling.com. Da ist wirklich das Ziel Skalierung, weiterer Ausbau, aber Skalierung durch Systeme und Prozesse und nicht durch Mitarbeiter, weil Mitarbeiter hatten wir beide schon mehrere in den letzten Firmen, die Uwe und ich aufgebaut haben. Unser Ziel ist wirklich, den operativen, ja, das Konstrukt so klein und überschaubar wie möglich zu halten, dass man immer dieses geile Schnellboot bleibt, das man einst mal war, mit dem man an den Start gegangen ist, ohne dass man sich künstlich aufbläst.
Finde ich total spannend. Das haben wir hier schon öfters gehört. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr sagt, ihr möchtet gerne durch Prozesse skalieren und nicht ausschließlich durch Menschen?
Das sage ich dir sehr gerne. Es war tatsächlich, lass uns mit einer kleinen Geschichte starten, Daniel. Ja. Und zwar, wir standen vor einem Scheideweg, Uwe und ich. Wir sind in 2019 damals mit der Beratung mit der Karlhammer und von Grafenstein GmbH gestartet. Wir beide haben, ich glaube, 1-2 Jahre davor unsere Firmen verkauft. Ich hatte davor die Firma Kinoheld gegründet. Ich war Mitgründer, Co-Founder der Firma Kinoheld. Online-Ticketing für Kinos, also für Kinobetriebe, Lichtspielbetriebe. Und die Firma haben wir in unter 2 Jahren zum deutschen Marktführer aufgebaut und 2018 final dann an CTS Eventim, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt, verkauft. Und in 2019 habe ich dann direkt mit dem Uwe von Grafenstein meine nächste Firma gestartet, eben die Karlhammer von Grafenstein GmbH. Und wir haben am Anfang, wie es immer so ist, viel One-on-One-Beratung gemacht, also Unternehmensberatung, ganz klassisch. Und wir standen dann vor der Entscheidung, wir hatten 2 Entscheidungen. Und die wichtige Entscheidung, oder zwei Wege, die wir gehen können. Entweder skalieren wir klassisch wie eine Beratung über weitere Mitarbeiter, bauen das Knowledge intern auf, dass die mindestens genauso gut werden wie wir und das Ganze natürlich dann weitertragen können, unser Wissen in die Firmen rein. Oder es kommen schon so gute Mitarbeiter, die das natürlich alles drauf haben, was im Bereich Storytelling und Content halt oft schwer ist, weil das natürlich etwas ist, das du erstmal über mehrere Jahre erlernen musst. Also das lernst du ja auch nicht in der Schule oder so. Das ist halt ein ganz spezielles Wissen. Oder wir produktisieren unser Wissen durch ein Produkt und skalieren dadurch. Und wir sind damals Weg 2 gegangen und daraus ist dann auch Geschichten, die verkaufen, entstanden. Ein skalierbares, produktisiertes Produkt, wo wir unser Wissen innerhalb von Content, innerhalb von Academy-Inhalten, innerhalb von einem Blended Learning-Konzept gebracht haben und das zu einer Skalierung geführt haben. Und so schaffen wir es, dass wir mit einem sehr überschaubaren Team sehr hohe Umsätze fahren, weil wir eben dieses Produkt, dieses Wissen in eine skalierbare Art und Weise gebracht haben.
Eine Sache möchte ich gerne unterstreichen dabei. Und das finde ich so cool, dass du das so deutlich auch hervorhebst. Liebe Online-Titans, ihr könnt hohe Umsätze fahren, eine geile Firma haben, auch ohne viele Mitarbeiter. Weil ich weiß nicht, Bernhard, ob es dir manchmal auch so geht. Ich höre schon ab und zu diesen Einwand, ich habe aber keine Lust, Mitarbeiter aufzubauen. Ich möchte eigentlich gar nicht in Riesenteams denken und Businesses in Riesenteams aufbauen. Und das musst du auch nicht. Das musst du auch nicht. Durch genau das, was der Bernhard gerade beschrieben hat, nämlich durch die Systematisierung von Produkten, durch Prozesse, ist das nicht notwendig.
Ganz genau.
Sehr cool. Wo stehst du heute mit deinen Firmen?
Du, wir stehen sehr gut da, würde ich sagen. Also wir stehen so gut da, dass es uns einfach Spaß macht. Weißt du, das ist, wenn du schon so viel gemacht hast wie Uwe und ich, wir haben halt echt schon einiges jetzt hinter uns mittlerweile. Und da geht es einem, wenn du halt schon so bestimmte Meilensteine erreicht hast, wie also eine Firma zu verkaufen. Das ist ja bei Gründern, bei Unternehmern ist es ja oft so ein Nordstern, dem man hinterher arbeitet, dieser klassische North Star. Und da haben wir halt einen Haken dran. Weißt du, wir haben das beide gemacht und deshalb, es war viel wichtiger, und das möchte ich euch, liebe Titans, mitgeben. Eine Firma zu verkaufen ist natürlich super. Wenn du das in dein kleines Büchlein schreiben kannst, Haken dran, dann ist es natürlich geil. Aber denkt immer dran, was kommt danach? What's next? Es ist nämlich sauschwer, eine neue Firma zu bauen, eine neue Idee zu finden, die mindestens genauso gut ist wie die alte. Und das ist echt oft ein riesiger Painpoint. Deswegen bin ich heute einfach extrem froh, wo ich stehe, Dinge machen zu dürfen, die an dem alten Erfolg anknüpfen, die mir aber auch extrem Spaß machen. Weil du musst dir vorstellen, Daniel und liebe Zuhörer, ich bin in einer Position als Mentor, sage ich jetzt mal, als Dozent bei Geschichten, die verkaufen, wo ich mit sehr vielen spannenden anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, Selbstständigen und großen Corporates wie Google, Allianz, Daimler und wie sie alle heißen, zusammenarbeiten darf und denen mithilfe unseres Wissens, unserer Strategien aus dem Storytelling, aus dem Content-Marketing, aus dem Business-Development helfen zu dürfen, dass sie mehr Sichtbarkeit für ihre Themen generieren, bei der Zielgruppe mehr Reichweite für ihre Themen generieren und die Conversion dadurch erheblich steigern am Ende des Tages. Und das alles, indem du einfach richtig gute Geschichten, richtig gutes Storytelling in deinem Marketing, aber vor allem auch in deinem Sales machst.
Wie lange hat es gedauert, dass du diese Transition hinbekommst? Also du hast ja eben gesagt, es ist gar nicht so leicht, den ersten Exit quasi zu machen, diesen Nordstern zu erreichen und dann aber sich zu fragen, was ist eigentlich danach und dann wieder eine geile Idee zu haben. Wie lange hat es bei dir oder bei euch, du machst das ja mit dem Uwe zusammen, gedauert?
Ich würde sagen, es hat, inoffiziell bin ich ja schon früher bei Kinoheld raus, weil wir natürlich da so einen Buyout-Prozess hatten und wie man es halt so kennt, offiziell der Verkauf dann erst später stattgefunden hat, aber diese Transition-Phase, wie du gerade gesagt hast, ging bei mir schon früher los. Deswegen, bis ich in 2019 dann Geschichten, die verkaufen, beziehungsweise die Kahlemann von Grafenstein GmbH mit dem Uwe gegründet habe, sind 2,5, 3 Jahre ins Land gezogen, circa. Und ich habe dazwischen auch wieder neue Sachen gegründet. Dabei war eine Fitness-App, eine App im Bereich Calisthenics, die auch vom Setup und allem, das war klasse. Wir hatten einen Media for Revenue Deal mit RTL 2. Wir haben da geile Ads laufen gehabt, also gute Werbung, Zielgruppen passend, also perfekt. Aber wie es halt dann so oft kommt, vor allem wenn du halt mit mehreren Menschen so ein Projekt startest, hat es dann einfach intern nicht mehr so gut geklappt. Und da gab es dann Unstimmigkeiten innerhalb der Gesellschaft und wir mussten dann leider diese Firma liquidieren Und dann war das für mich auch wieder vorbei und dann ging es erstmal wieder mit Beratung weiter. Ich habe viel Business Development gemacht. Ich war lange Zeit bei BCG DV, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist der Digital Ventures Arm von Boston Consulting Group. Habe da einzelne Kunden betreut, aber immer als Berater der Berater. Also ich war dort nie angestellt, ich war immer Externer. Und das war auch alles super, aber das Ding war, es war nie meins. Es war nie meins. Ich war immer nur der Berater. Und das bin ich zwar heute auch noch, aber trotzdem mit meinem eigenen Produkt. Und das ist das, wo dann auch dieser Turning Point kam, weil Beratung hat mir immer Spaß gemacht. Beratung ist ein geiles Business. A, ist es ein super Cashflow-Business. Du generierst wirklich tolle Umsätze und zwar Turnkey. Du steckst einen Schlüssel rein und los geht's. Es ist nicht so, wie wenn du ein digitales Produkt baust, eine Software entwickelst, eine SaaS-Lösung. Da kann ich dir auch viel erzählen, weil wir gerade eine SaaS-Lösung auch am Markt haben. Eine SaaS aufzubauen im B2B ist einfach langwierig, bis du da dann wirklich die Umsätze fährst, dass du sagst, wow, okay, jetzt macht es richtig Spaß. Ist halt einfach eine langfristigere Nummer. Aber das als Standbein und Spielbein zu haben, also mit dem Standbein eine Beratung zu machen, eine Beratungscompany zu haben, eine Unternehmensberatung, die im besten Falle zu produktisieren, damit sie skalierbarer wird. Und auf der anderen Seite das Spielbein zu haben, die Softwarebude, nennen wir es einfach mal so, den Softwarearm, der langfristiger wachsen darf, dann bist du schon mal sehr gut aufgestellt. Und beides zahlt bei uns auf unsere Kernthemen ein, weil Geschichten, die verkaufen, unser Kernthema, unsere Schublade, in die wir uns selbst gesteckt haben, unsere Positionierung am Markt ist Business Storytelling. Und unser Tool, Daily Storytelling, damit generierst du Storytelling-optimierte Texte für LinkedIn und Co.
Ich finde das so Hammer bei euch. Ich habe den Eindruck, dass ihr da total strukturiert unterwegs seid. Ihr habt für euch selber ein cooles Businessmodell gefunden und auch eine coole, du hast eben gesagt, Schublade, nämlich das Storytelling. Erzähl uns doch mal, wie seid ihr darauf gekommen? Weil das ist ja noch kein so richtig total verbreitetes Thema in Deutschland und dennoch mega wichtig. Wie genau seid ihr genau darauf gekommen?
Das kommt von unserer beiden History. Uwe und ich, wir kommen eigentlich vom Fernsehen. Und zwar ich von Senderseite und der Uwe von der Produktionsseite. Uwe hatte eine der Top 5 Produktionsagenturen in Deutschland, die SEO Entertainment, und hat damit den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, den Grimme-Preis gewonnen, hat für Netflix produziert, hat Joko und Klaas damals zu ProSieben geholt, also die groß gemacht, also wirklich geile Sachen gemacht. Und ich war Teil der Geschäftsführung vom Deutschen Sportfernsehen in meinen jungen Mitzwanzigern. Also ich war das jüngste Teil der Geschäftsführung damals und der Geschäftsführung und habe unter Oliver Reichert, heute CEO von Birkenstock, die digitalen Projekte vorangetrieben für den Konzern. Und das ist eigentlich das war der Startschuss für das Thema Storytelling. Weißt du, du musst dir vorstellen, wir haben immer auf Senderseite versucht, mit geilen Geschichten, mit guten Geschichten Formate zu entwickeln, um mit diesen Formaten viele Menschen zu erreichen, damit die Einschaltquote nach oben geht. Und der Uwe hat das auf Produktionsseite gemacht. Er hat immer versucht, geile Formate zu bauen für die Sender. Und so sind wir zum Thema Storytelling gekommen. Wir haben das früher für die Massen gemacht, also für 2C, sozusagen für den Konsumenten, und haben dann aber gesagt, als wir zusammengekommen sind, die Unternehmen da draußen, was ihr Marketing angeht, was ihr Sales angeht, da wird zu oft einfach mit Daten und Fakten gearbeitet, die emotional den Menschen in keinster Art und Weise abholen. Du bringst die Menschen dadurch nicht, es ist nicht verkaufsfördernd, weißt du? Du bist in einem Tunnel. Da gibt es ein sehr geiles Beispiel. Und zwar, ich glaube, es war 1980, als Steve Jobs den Macintosh launchen wollte. Nein, Lisa. Den Lisa war es. Und er hat eine 8-seitige Anzeige in der New York Times gebucht. 8 Seiten. Aber halt Hardcore Geek-Speak. Also wirklich, wie viel RAM das Ding hat, wie geil die Grafikkarte ist. Und alles halt aber nur Sachen, mit denen ein Normalo nichts anfangen konnte. Und er hat Normales targetiert. Er wollte ja den Personal Computer in die Häuser, in die Haushalte bringen. Hat nicht funktioniert. Was hat er dann gemacht? Er hat die Transition hingekriegt, eben von Apple, dass Apple immer eine gute Geschichte erzählt hat. 1000 Songs in deiner Tasche. Da ist alles klar. Hey, mit dem iPod kann ich 1000 Songs in meiner Tasche transportieren. Da muss ich kein Geek sein. Das verstehe ich. Das ist eine gute Story. Das ist eine gute Hook. Die transportiert genau das, was ich brauche. Und so kannst du dir das Ganze vorstellen, wie unser Gedankengang war, warum wir gesagt haben, Storytelling ist ein extrem wichtiges Tool, das heute unbedingt bei den Unternehmen eingesetzt werden muss, egal ob es im Marketing ist, indem du gute Geschichten innerhalb deiner Marketing-Message erzählst, wie eben jetzt bei dem Apple-Beispiel, oder dass du Menschen im Sales hast, die gut verkaufen können, basierend von Story-Selling auf Story-Selling. Weil, schau mal, Menschen connecten nur mit Menschen aufgrund von Geschichten. Ich kaufe von dir nichts, weil du mir jetzt erzählst, deine Software ist so und so schnell, die kann das und das und so. Ich will hören, wie diese Software anderen Menschen geholfen hat. Im besten Fall gibst du mir einen Use Case, einen Testimonial, eine Customer Success Story. Anhand einer Geschichte möchte ich wissen, warum ich jetzt diese Software kaufen sollte. Und wenn du mir das erzählst, dann bin ich sehr viel näher dran, das Ding zu kaufen, als wenn du mir nur sagst, wie schnell die ist, wie gut die ist und was die alles kann.
Absolut. Ich glaube, das kann wirklich jeder für sich auch super unterstreichen, weil wir alle kennen doch Geschichten, die 10, 15 Jahre her sind und wir erinnern uns da super dran. Ja? Also die uns von Freunden erzählt wurden oder von anderen Leuten, erinnern wir uns super dran. Selbst wenn es Teil von einer Verkaufsveranstaltung war, wo wir jetzt nichts mehr von wissen. Aber die eine Geschichte, die hat uns doch mitgenommen. Und ich selber finde es immer total beeindruckend, was du mit einer Geschichte auch transportieren kannst. Gerade auch im Business-Kontext. Da kannst du viel über Emotionen machen. Du kannst wirklich viel über, du kannst begeistern. Und das ist doch auch spannend. Ich meine, Leute wollen doch begeistert werden. Also von daher finde ich euer Geschäftsmodell da wirklich total passend. Wie habt ihr dann diese Firma aufgebaut? Also erst kam ja Geschichte, die verkaufen und dann ein bisschen was später habt ihr quasi mit dem B2B-Tool angefangen. Wie seid ihr die ersten Schritte gegangen?
Genau, also die Evolution im Endeffekt war, wir sind damals in der klassischen Beratung gestartet, also im One-to-One, und das empfehle ich auch immer den Menschen, die bei uns starten und was Ähnliches vorhaben. Menschen, die bei uns in der Beratung sind, die bei uns bei Geschichten, die verkaufen sind und eine Skalierung ihres Unternehmens vorantreiben wollen, aber eine smarte Skalierung. Und das Ding ist immer, sammle so viel Information und Learnings, wie es nur geht im One-to-One, im direkten One-to-One. Wenn wir jetzt mal unseren Use Case nehmen. Wir haben klassisch 1:1 Kunden aus dem Mittelstand, Corporate beraten. Und wir haben im Endeffekt die häufigsten wiederkehrenden Herausforderungen und Fragen und all das, was bei unseren Kunden vorgekommen ist, herausgefiltert und daraus dann Geschichten, die verkaufen, entwickelt. Weil wir gesagt haben, schau mal, bei den 10 Kunden gab es jetzt 20 Mal diese, also insgesamt, wie viel auch immer, diese Herausforderung, so und so oft kam die auf, also wird die auch noch bei den nächsten herkommen, ganz klar. Und das ist dann das Ding, wie du von einem One-to-One zu einem One-to-N kommst. Also du sammelst im 1:1 die ganzen Fragen, die Herausforderungen, das, was immer wieder kommt, das, was du digitalisieren kannst, produktisieren kannst, was du einfach in ein Produkt gießen kannst. Und daraus baust du dann dein One-to-N-Produkt, das skalierbar ist. Und das war bei uns der Schritt dann zu Geschichten, die verkaufen, dass wir das Kernprodukt hatten. Dann ging es ja weiter. Weißt du, Geschichten, die verkaufen, ist ja die Basis, das Basistraining bei uns, wo du eben perfektes Business Storytelling, Content Marketing, Copywriting lernst, damit du einfach extrem gute Geschichten im Marketing und Vertrieb erzählst. Dann haben wir eine Produkttreppe gebaut. Und die Produkttreppe, da können wir gleich drauf eingehen, ist ein extrem wichtiges Tool, egal was du machst. Du brauchst eine Produkttreppe, weil wenn du jetzt in der Customer Acquisition bist, ist es meist relativ teuer, außer du machst das so wie wir, und ich erzähle dir gleich, wie wir es machen, wie wir die Customer Acquisition Costs sehr weit nach unten gebracht haben pro zahlenden User, dass du im Backend danach noch Upsells oder Cross-Selling oder was auch immer machst. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann als Anbieter, ist, du hast einen Kunden, den hast du jetzt 3 Monate begleitet oder 6 Monate, der ist super happy. Du bist super happy, weil es ein geiler Kunde war. Dann ist aber die Begleitung vorbei, wenn wir jetzt in der Beratung bleiben. Und beide schauen sich so an und sagen, oh, war eine coole Zeit, du, aber ich bräuchte jetzt eigentlich mehr von dir, Daniel. Also ich würde gerne weitermachen. Du sagst, ja, keine Ahnung, ich habe leider nichts. Also wir können genauso weitermachen wie davor. Dann sagt der Kunde aber, naja, das bringt mir aber leider nichts, weil ich will jetzt die nächste Stufe erreichen oder ich möchte jetzt in die Richtung gehen. Und dafür brauchst du dann das Folgeprodukt, also das Folgeangebot, damit du da weiter den Kunden monetarisieren kannst und den richtigen Umsatz machst, weil dann gehst du richtig in den Profit rein. Genauso auch ist es mit Downsells. Das ist wirklich eine Treppe, dass wenn du jemanden hast, der in deinem Kernprodukt angefangen hat und dann aber nicht die nächste Stufe nach oben gehen möchte, sondern sagt, ah ja, du, ich bin eigentlich happy, so wie es ist, aber ich bräuchte noch eine weitere Begleitung von euch. Was habt ihr denn noch? Dafür musst du dann auch ein Angebot schaffen. Sprich, du schaffst mehrere Angebote, damit du einen Kunden so lange wie möglich begleiten kannst und immer wieder upleveln kannst innerhalb deiner Angebotstreppe, um den maximalen Umsatz dadurch zu generieren und die maximale Happiness vor allem beim Kunden erzeugst. Das ist wichtig.
Absolut. Die Frage, what's next? Ob das ein Upsell ist, ob das ein Downsell ist. Vor allem auch aus Profitabilitätsgesichtspunkten, weil du hast eben Customer Acquisition Costs angesprochen und ich bin total gespannt auf deinen Tipp, wie man das reduzieren kann. Aber es macht ja die Kundentreppe macht ja total Sinn in dem Moment, wo du für den Kunden ja am Anfang schon bezahlt hast und der ist da und der ist happy. Und den dann weiter zu begleiten auf deiner quasi Service-Treppe, ihn weiter happy zu machen, das ist ja alles, danach ist ja dann Profit natürlich minus den Kosten, die du jetzt selber hast. Aber du musst nichts mehr für den Lead bezahlen, weil den Lead hast du dir selber geholt und schon genurtured. Also von daher, das macht total viel Sinn aus einer Profitabilitätsbrille. Wie schaffst du das mit den Customer Acquisition Costs? Was ist dein heißer Tipp?
Das ist die Secret Sauce, aber ich verrate dir und auch den Titans hier. Die Secret Sauce ist im Endeffekt, du musst dir vorstellen, wenn du jetzt nur reine Acquisition über Performance machst zum Beispiel, dann hast du immer wieder gleichbleibende Kosten oder wahrscheinlich sogar immer steigende Kosten, weil die Lead-Generierung immer teurer wird. Du steigst zwar bei einem CPL ein von X, aber der geht immer höher, der Cost per Lead. Und den musst du erstmal noch konvertieren dann, also wirklich dann zu einem zahlenden Kunden bringen. Was du hier willst ist, dass du einen Kunden so früh wie möglich in seiner Entscheidungsphase abholst. Und das schaffst du, indem du dein Angebot, deine Dienstleistung, dein Produkt so früh wie möglich in sein Feed streust. Und das schaffst du über gutes Storytelling in Verbindung mit gutem Content-Marketing, mit organischem Marketing. Dass du organisch deine Inhalte streust, zielgruppenorientiert, dass du relativ wenig Streuverlust hast, dass du früh die Menschen in dieser Entscheidungsphase abholst, wenn sie sich gerade mit deinem Produkt oder mit der Herausforderung im Allgemeinen befassen und sie dann begleitest über die Touchpoints, die nötig sind. Das sind manchmal 5 Berührungspunkte, die sie brauchen oder 10 oder whatever. Und dafür brauchst du halt einen guten organischen Funnel. Und in der einfachsten Variante ist ein organischer Funnel, weil wir jetzt auch im B2B-Umfeld unterwegs sind natürlich, du hast einen guten LinkedIn-Account, einen guten LinkedIn-Auftritt. Über LinkedIn teilst du richtig gutes Knowledge, richtig gutes Expertenwissen zu deinem Thema. Du verzichtest mit Absicht auf cheesy Posts, die einfach nur auf Reichweite aus sind, aber die bei der Zielgruppe einen fahren Beigeschmack haben. Du gehst wirklich auf das, was dich ausmacht, und zwar mit deinen 4 Themen, die dich definieren und die dich ausmachen. Und da gehst du mit einer 80-20 Verteilung ran. 80% Business-Kontext, 20%, die dich persönlich ausmachen, weil Menschen connecten am Ende immer über das Persönliche noch. Sprich, du bist vielleicht begeisterter Gitarrenspieler noch. Oder wie der Max, vielleicht kennst du den Dr. Max Greger, war auch bei Geschichten, die verkaufen. Ist ein relativ bunter Hund auf LinkedIn mittlerweile. Ist IT-Anwalt im Bereich Markenschutz, Patent und generell auch Rechtsfragen, aber alles so im Software- und Tech-Bereich. Und der Max macht das sehr gut. Der ist da sehr gut unterwegs. Und der Max ist aber auch Hobbymusiker, weil sein Papa war ein sehr bekannter Musiker früher und der Max spielt gerne Gitarre. Und der hat heute erst einen Post gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen, geht bei Max Greger auch mal auf sein Profil. Und wenn ihr Rechtsbeistand benötigt in einem Software- oder Tech-Bereich, ist der Max wirklich ein sehr cooler Typ, weil er auch Tech denkt. Also Shoutout da an dich, Max. Schaut euch das gerne mal an, da hat er sich heute mal wieder vorgestellt, weil natürlich immer wieder neue Menschen auch dazukommen in deinen Feed. Du hast ein erweitertes Netzwerk, die kennen dich nicht. Stell dich mal vor. Und da hat er erzählt, was er eigentlich macht, aber auch, dass er begeisterter Musiker ist. Zack, was passiert natürlich? Wir connecten auf einem Business-Kontext, aber auf einmal auch das Hobby, und zwar Musik. Und ob der andere jetzt Gitarre spielt, ja oder nein, ist ja egal. Aber vielleicht spielt er ein anderes Musikinstrument. Oder vielleicht ist er selber einfach begeisterter Musik-Nerd. You never know. Aber das sind dann die letzten Prozent, wo wirklich diese Verbindung stattfindet, eine Emotionalisierung. Damit gehst du raus. 4 Themen für dich definieren, gerne auch in Verticals, die dich ausmachen, 80-20-Verteilung. Und dann postest du mal, um in den Feeds der Personen zu landen. Top of Funnel für Awareness. So, jetzt gehen wir in Middle of Funnel. Jetzt brauchst du natürlich was, wo die Personen, dein Netzwerk, eine tiefere Verbindung mit dir aufbauen können. Was hast du da zur Verfügung? Naja, das, was die Zielgruppe am Ende konsumiert. Sprichst du eher mit Entscheidern, mit Geschäftsführern, also Menschen, die wenig Zeit haben, könnte sich ein Podcast, so wie hier bei den Titans, das könnte sich sehr, sehr, sehr anbieten, weil mehr gehört wird, als geguckt oder gelesen wird. Also startest du einen Podcast, so wie es Daniel auch gemacht hat, für den Middle of Funnel, damit du den Menschen da draußen jetzt eine Option gibst, eine Beziehung zu dir aufzubauen und dass du sie länger über mehrere Touchpoints begleitest. Und dann ist mal diese eine Folge dabei, die die Person triggert. Das sind 5 Folgen, die sie gehört hat. Oder die 10. Folge triggert sie auf einmal und dann landet sie im Bottom of Funnel, weil der Daniel das Angebot platziert. Hey, melde dich doch mal bei mir. Ich biete dir hier ein kostenloses Strategiegespräch an, Discovery Call, eine Demo Call, whatever. Und dann melden sie sich bei dir, Bottom of Funnel, und wir haben den Funnel einmal durchgespielt. Und das ist das Wichtige in Verbindung mit Performance Marketing. Wenn du diese beiden Dinge kombinierst, organischen Funnel mit einem Performance Marketing und einem Performance Funnel, dann wirst du deine Acquisition Costs extremst nach unten drücken können. Also wirklich, wir zahlen, wenn wir im Vergleich sind mit Mitbewerbern, wir zahlen ein Drittel der Acquisition Costs unserer unserer Mitbewerber. Weil wir eben so viel Content draus haben. Schau mal, wir haben ja alleine, unser Podcast hat 322 Folgen mittlerweile. Wir haben da echt Gas gegeben. Wir haben eine relativ große Zuhörerschaft. Wir haben große LinkedIn-Accounts jeweils. Ich habe 17.000 oder 18.000 Follower mit einem guten Engagement. Uwe 10.000 Follower mit einem guten Engagement. Da ist einfach schon so viel passiert. Und das braucht natürlich Zeit. Das ist natürlich das dann Vorab-Investment, das du gibst. Aber das rentiert sich nach x Monaten extrem.
Liebe Online-Titans, wenn ihr in den letzten 5 Minuten richtig gut zugehört habt, dann habt ihr jetzt den perfekten Blueprint, euer eigenes Business zu starten. Oder wenn ihr schon eins habt, es weiter auszubauen. 3 Sachen kurz zusammengefasst. Erstens, One-to-One, One-to-Many und dann das zu produktisieren. Das heißt, nicht direkt anfangen, einen Online-Kurs aufzunehmen, sondern erstmal zu verstehen, was sind überhaupt die Pain-Points. Dann auf jeden Fall Richtung Funnel denken, einen schönen, guten Funnel aufbauen und durch Performance Marketing und vor allem den Mix mit dem Funnel die Customer Acquisition Costs senken. Punkt Nummer 3, die Kundentreppe. Die Kundentreppe einhalten, die Frage beantworten können, what's next? Wenn diese 3 Sachen, und der Bernd hat das so schön beschrieben, ich kann es wirklich nicht besser zusammenfassen, wenn ihr diese 3 Sachen befolgt, da war extrem viel, viel, viel Wert drin. Lieber Bernhard, und dann habt ihr beschlossen, jetzt machen wir noch eine KI-Bude auf.
Ja, so ist es. Und zwar langweilig, weißt du, das ist, nee, Spaß beiseite. Du, wir sind sehr, also ich vor allem bin ein sehr produktgetriebener Mensch und ich mag das einfach sehr gerne, Produkte zu bauen, Produkte zu entwickeln, die Kreationsphase, das mag ich einfach sehr gerne. Und ich habe damals weit vor ChatGPT, also da gab es gerade GPT-3, also GPT-3 war am Start und habe damals die Opportunity erkannt, hey, wie wäre es denn, wenn wir GPT-3 in der Anwendung so aufbauen, damit du mit ganz einfachen Prompts, also wirklich ganz einfachen Prompts, perfekte Ergebnisse textbasiert erhältst. Und dann sind wir in die Entwicklung eingestiegen und haben die Schnittstelle zu OpenAI natürlich genutzt, damals schon als Entwickler, die Entwicklerschnittstelle, und haben dadurch dann das erste Produkt in MVP gebaut, haben den angetestet und sind damit mittlerweile seit 9 oder 10 Monaten am Markt und sind da jetzt gerade in einer Skalierungsphase und finden und suchen gerade noch den richtigen Channel, weil das gar nicht so leicht ist, Daniel. Du musst dir vorstellen, du hast eine sehr noch, vor allem im Dachmarkt, eine eingeschränkte Zielgruppe, weil du musst Menschen erreichen, die Creator sein wollen, also die Inhalte rausbringen wollen. Das ist gar nicht so viel, wenn du die 1%-Regel des Internets kennst. Von 100 Menschen sind 90%, die einfach nur deinen Content konsumieren. Das sind nur Content-Konsumenten. 9% engagen, also die kommentieren mal was, die liken irgendwas und sonst was. Und 1%, einer von 100 ist Creator. Einer von 100. Den musst du erstmal erwischen, dann hast du den. Und dann musste ihm aber auch noch klar werden, dass er jetzt für seine Content Creation in Zukunft künstliche Intelligenz nutzen soll. Und das halt noch in einem Markt, der gerade am Wachsen ist. Deswegen, das ist alles für uns gerade spannend, weil wir gerade die richtigen Kanäle suchen und auch testen, die schön skalierbar sind. Aber da haben wir schon ganz gut gefunden mittlerweile. Und aber die richtige Goldader suchen wir tatsächlich noch, um da auch ganz ehrlich zu sein. Es läuft nicht immer alles 100%, das ist auch einfach so. Du hast Rückschläge, du hast es anders irgendwie geplant. Anders geplant war es auch. Es kam auf einmal ChatGPT raus und wir so, damn, shit, nicht gut. Aber doch dann wieder gut, weil viel Aufmerksamkeit auf dem Thema auf einmal lag. Und für viele da draußen, für den Otto Normalo, ChatGPT halt einfach too much ist. Viele kennen es, die wenigsten haben es bisher benutzt, beziehungsweise erfolgreich benutzt. Weil du musst halt auch gut prompten können, damit du gute Ergebnisse bekommst. Und die Arbeit nehmen wir halt allen da draus mit Daily Storytelling ab, die textbasierte Inhalte generieren wollen.
Absolut. Vielleicht für die Leute, die das noch nicht gut kennen, was genau ist ein Prompt?
Genau, ein Prompt ist eine Aufforderung, die du der künstlichen Intelligenz, jetzt wie zum Beispiel ChatGPT, gibst. Also zum Beispiel, keine Ahnung, entwickle mir ein Videoskript mit einer Länge von 30 Sekunden aus der Sicht eines Werbeprofis für TikTok mit dem Titel XY, mit dem Keyword XY, das die Zielgruppe XY ansprechen sollte. Das wäre zum Beispiel ein guter Prompt.
Da das wäre ein sehr guter Prompt.
Ja, also du merkst schon, Menschen, die gut googeln können, können meistens auch gut prompten. Das ist, ja, das hat eine direkte Korrelation.
Und es ist auch total spannend zu sehen, was unterschiedliche Prompts auslösen, weil diese, bitte schreib mir einen Marketingartikel, Punkt, da kommt nichts bei rum. Gar nichts. Ja, nope. Aber so wie du das gerade aufgeführt hast, mit irgendwie für die Zielgruppe, mit dem Hintergrund, irgendwie aus der Perspektive, mit den drei Keywords etc., umso geiler der Prompt, umso besser ist auch wirklich der Output von so einer KI an der Stelle. Was ich sehr spannend fand, euer Prozess und auch deine Offenheit zu sagen, naja, schau Daniel, wir finden gerade noch das richtige Geschäftsmodell. Wir testen verschiedene Kanäle, wir testen verschiedene Channels an der Stelle und es ist natürlich gar nicht so einfach, aber wenn es so einfach wäre, dann hätten es ja wahrscheinlich auch schon alle gemacht. Von daher, das gehört einfach mit dazu, dieses ständige Testen. Es ist ganz selten so, liebe Online-Titans, und jeder, also ihr kennt ja die Interview, also viele von euch zumindest, haben das immer wieder hier gehört, dieses ständige iterative Vorgehen und einfach diese Ungewissheit auch an gewissen Stellen und da aber auch durchzugehen, einfach um weiterzumachen. Also das, finde ich, hat man jetzt auch sehr, 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 sehr klar gehört.
Genau, eine Ergänzung vielleicht noch, Daniel. Also das Geschäftsmodell steht schon, ist eine SaaS-Lösung. Wir haben drei Tiers, also drei verschiedene Pakete. Und bei Daily Storytelling startest du erstmal im Freemium. Also du startest komplett kostenlos rein. Die ersten 7 Tage kannst du unsere Funktion, die Dailies, nutzen, wo wir eine eigene Datenbank aufbauen. Und die Dailies sind wirklich spannend für all die, die tägliche Content-Inspiration brauchen, direkt in ihr Postfach geliefert. Du musst dir vorstellen, Daniel, du legst einmal ein Keyword fest, zum Beispiel, keine Ahnung, Online-Marketing. Und wenn du das einmal festgelegt hast, die Sprache festgelegt hast, die Du- oder Sie-Form, soll es spannend sein, soll es formal sein, dann kriegst du jeden Morgen ein Daily in einen fertigen Text in dein Postfach geliefert, das A zur Content-Inspiration dient, den du so nutzen kannst, ein bisschen personalisieren kannst und direkt posten kannst. Das ist wirklich eine geile Funktion, das gibt es halt bei ChatGPT nicht. Und das ist auch unser wirklicher USP, IP, die wir da aufbauen, also echte IP, weil wir eine Datenbank mit Tausenden von Texten mittlerweile haben, die halt durch die Dailies generiert werden. Und das ist dann auch der Value, der dann in so einer Firma steigt.
Hammer. Absolut. Und einer der großen Pain Points von diesen Creators ist ja auch die ständige Ideen-Iterierung und Generierung. Also wenn du das 2-3 Jahre lang gemacht hast, dann irgendwann denkst du dir auch, boah, worüber rede ich jetzt? Und ich glaube, ich bin da wirklich total überzeugt, dann so eine E-Mail zu bekommen morgens. Das ist ein richtiger USP und der ist auch klar zu definieren, der ist total eng gefasst. Also das macht total Sinn. Auch danke nochmal für die Klarstellung, Geschäftsmodell steht und trotzdem iteriert ihr viel. Also wirklich total spannend an der Stelle. Lieber Bernhard, dein schlimmstes Ereignis oder Erlebnis als Entrepreneur. Was war wirklich deine Shit-Story, wo du sagst, boah, das brauche ich nicht nochmal?
Ich hatte einige. lass mal überlegen. Also die wirklich hart war, also wirklich hart war, wir saßen damals in den Anfangstagen von Kinoheld, saßen wir bei einem der größten Verleiher der Welt. Nur mit Wireframes. Und haben das Produkt vorgestellt und wir waren Best Friends mit dem CEO. Der fand das Produkt geil, der fand alles super. Und wir hätten damals einen Film promoten sollen, einen Actionfilm, dessen Titel ich jetzt nicht nenne, weil dann weiß man, welcher Verleih es ist. Aber das sind auch manchmal so Mäuse, um die es da geht. Also wenn man ein bisschen überlegt, dann weiß man, wer es ist. Und das Ding war, dieser CEO hat in einem Nebensatz erwähnt damals, dass er die Idee zu Keynote ja schon vor x Jahren hatte und jetzt macht es endlich mal jemand und let's go, wir starten jetzt eine Kooperation. Und wir waren alle, hey, wir sind ausgeflippt. Das war der Hammer für uns. Das Produkt stand noch nicht final. Wir sind mit Wireframes in den Pitch gegangen und dann aber, so ein, zwei Tage später, kam von den 5 größten Kinoketten ein Brief zu uns, in dem stand, wir haben ein Schreiben von Verleiher XY bekommen und aufgrund dessen, weil wir sonst keine Filme mehr bekommen würden, können wir die Zusammenarbeit mit euch nicht weiterführen oder überhaupt beginnen. Und da sind wir jemanden anscheinend sehr auf die Füße gestiegen und das hätte auch schon der schnelle Fall dieses doch noch so jungen Startups sein können. Aber wir haben die Zähne zusammengebissen und in den Krieg gezogen. Also tatsächlich, also es war typisch David gegen Goliath. Wir waren David, sind gegen Goliath, raus aufs Schlachtfeld und haben uns aber nicht unterkriegen lassen und haben uns hochgekämpft. Und das bräuchte ich rein theoretisch nicht mehr, weil das war eine ziemlich harte Zeit. Wir waren auch self-gefunded, also komplett bootstrapped. Es war nur von den Gründern investiert. Wir haben dann zu einem späteren Zeitpunkt ein strategisches Investment reingeholt von TTS Eventim damals. Aber davor, die ersten 2 Jahre, waren wir komplett bootstrapped und self-funded. Ich muss dazu sagen, einer der Gründer hatte davor schon einen Exit und ist dann da natürlich auch nochmal vermehrt mit Kapital reingegangen. Aber es war eine ziemlich taffe Zeit.
Absolut. Was hast du daraus gelernt? Weil das ist ja wirklich nicht alltäglich. Ne? So eine Art von Konfrontation mit einem der Giganten aus der Szene, das ist wirklich David gegen Goliath, das ist nicht alltäglich. Was hast du daraus gelernt?
Freu dich nie zu früh.
Ja.
Nein, das ist ganz im Ernst. Das ist auch, schau mal, ich habe damals schon bei Kinoheld, hatte ich den Sales-Hut auf. Also ich mache Sales, BizDev und Sales. Und im Sales ist es genauso. Freu dich erst, wenn die Tinte trocken ist. Du kannst zwar eine Zusage bekommen von einem Lead, von einem Kunden, der sagt, hey, cool, morgen starten wir. Und dann freust du dich natürlich und denkst, hey, cool, der Deal ist durch. Der Deal ist erst durch, wenn das Ding unterschrieben ist. Und das habe ich daraus gelernt. Ganz, ganz wichtig. Einfach nicht zu früh freuen, sich nicht auf die Aussagen anderer zu verlassen, weil die können immer um die Ecke kommen und dir in den Rücken stechen.
Absolut. Wir starten...
Weißt du, so ein bisschen paranoid zu sein, als Unternehmer, als Gründer, ist nie verkehrt. Das hilft manchmal. Aber nur so ein bisschen, nicht too much. Nur so ein kleines Quäntchen.
5 Minuten Hotseat-Runde. Bist du bereit?
Ja, schieß los.
Alright. Was rückblickend die eine Sache, ohne die das für dich bzw. euch in dem Fall nicht geklappt hätte?
Wäre ich Uwe nicht über den Weg gelaufen. Das ist die eine Sache, das ist die Komponente. Das ist die Karlhammer und von Grafenstein GmbH. Würde es den von Grafenstein nicht geben, dann gäbe es heute wahrscheinlich auch Geschichten, die verkaufen nicht.
Sehr, sehr gut. Bei der nächsten Frage habe ich ein Gefühl, was du antworten wirst. Wenn du nochmal bei Null anfangen müsstest, ohne Geld, ohne Team, sondern nur mit deinen Erfahrungen und deinem Laptop, was wären deine ersten Schritte?
Also meine ersten Schritte wären tatsächlich, ich habe das gestern erst in einem Live-Podcast gesagt, bei einem guten Freund von mir. Und zwar, wenn ich ein neues Produkt launchen würde, dann würde ich mir erstmal eine kleine Community rund um dieses Produkt, um dieses Mögliche aufbauen. Also ich würde Content kreieren, damit rausgehen, die erste Community aufbauen, damit ich einen Zielgruppenfit habe. Und dann würde ich ins Testing gehen. Da würde ich erstmal die kleineren Produkte reintesten, reinversuchen. Also erstmal klassisch halt versuchen, so ein E-Book reinzulaunchen. Funktioniert das? Spricht es die an? Und dann würde ich daraus weiter iterieren und versuchen, okay, wird es was Physisches, wird es was Digitales? Aber ich würde immer, immer mit den Menschen starten. Nie im stillen Kämmerlein ein Produkt produzieren oder das große Ego zu haben, ich weiß schon, was die Kunden draußen wollen. Weil das funktioniert am Ende nie. Du kannst noch so gut sein auf deinem Gebiet und noch so genial, aber am Ende tickt der Markt immer anders. Und um zu ticken wie der Markt, brauchst du den Markt. Also du brauchst deine Zielgruppe. Und heute ist es ja nichts einfacher als das, so wie du es ja auch mit den Titans hier machst, mit deinem Online-Titans-Podcast. Du hast Content. Du hast dir eine Community aufgebaut. So, what's next for you? Was kannst du daraus machen? Was brauchen die Titans da draußen? Also, liebe Titans, schreibt doch mal dem Daniel, was braucht ihr? Was sind eure großen Painpoints gerade? Mit was schlagt ihr euch rum? Für welche Herausforderungen bräuchtet ihr eine Lösung? Und genau so machst du das. Genauso würde ich wieder rangehen. Super lean.
Und ich bin jetzt schon gespannt auf die Antworten. Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs? Der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
Der Glaubenssatz, der mir am meisten geholfen hat, ist höchstwahrscheinlich der, weißt du, ich bin vor Jahren schon in die stoische Philosophie eingestiegen, einfach weil es eine wahnsinnige Hilfe ist im Alltag, also vor allem auch im Unternehmeralltag. Weil du beschäftigst dich schon mit sehr vielen Dingen und sehr viel ist in deinem Kopf einfach. Der Glaubenssatz, der mir am meisten geholfen hat, ist, dass am Ende des Tages, das, was ich hier mache auf diesem Planeten, also ich bin so ein kleines Pünktchen hier, ich bin so ein kleiner Punkt auf so einem blauen Ding, das sich hier durchs Weltall dreht. Nimm nicht alles so ernst und seh nicht alles so verbittert. Wenn mal was nicht klappt, dann ist ein Haken dran, du hast es zumindest probiert und du kannst dir nicht den Vorwurf machen, es nicht probiert zu haben, on to the next one, dann probierst du halt das nächste. Und umso mehr du probierst, irgendwann ist schon das eine Ding dabei. Aber lass dich von den 3, 4, 5 Rückschlägen, die davor waren, nicht unterbringen. Weil hey, wer soll das Judgment machen, außer du selbst?
Absolut, Hammer. Die letzte Frage. Ich bin gespannt, was du sagst. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu verbinden oder zu trennen?
Naja, als Unternehmer hast du, das vermischt sich einfach, das ist ein nahtloser Übergang. Ich habe das Glück, dass meine Frau selbst auch selbstständig tätig ist und auch unternehmerisch tätig ist. Also die versteht das alles. War nicht immer so. Wir sind zusammen da reingewachsen. Was ich aber definitiv sagen kann, gründe mit deiner Frau keine Firma zusammen, weil das geht meistens nicht gut aus. Zumindest war es bei mir so. Und ich kenne ganz viele andere Stories, die so sind. Unterstütze deine Frau bei einer möglichen Gründung oder deine Partnerin. Helf ihr, stehe ihr zur Seite. Aber Geschäftspartner und Ehepartner, das ist meistens relativ schwer. Also bei uns ist es ein nahtloser Übergang. Was wichtig ist, den Ausgleich zu finden und rauszukommen aus diesen Always Business Mode, weil Always Business Mode führt dazu, dass du selbst irgendwann nicht mehr damit klarkommst, im Sinne von, dass du einfach eine Reizüberflutung im Körper hast und du musst die Reize irgendwie rausbringen. Du musst andere Möglichkeiten haben, für Entlastung zu sorgen. Das hilft mir extrem und das mache ich und damit bin ich super happy, aber ich könnte es mir auch gar nicht anders vorstellen, Daniel. Bei mir ist es mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen und ich bin happy, das jeden Tag tun zu dürfen.
Und das merkt man dir auch an. Du hast eine ganz tolle Energie und du hast Bock auf das, was du machst. Und mit dem Uwe ja natürlich ein super Partner da an deiner Seite. Und ihr beide rockt das einfach total. Also wirklich Hut ab, was du und ihr schon alles aufgebaut habt. Da ist wirklich total beeindruckend. Und da wir jetzt auch schon am Ende dieses total spannenden und interessanten Gesprächs sind, was ist dein Tipp, wo du sagst, boah, das muss ich den Titans wirklich noch mitgeben?
Der eine Tipp ist immer schwer natürlich. Ich kenne dich, lieber Titan, jetzt nicht im Detail und weiß nicht, wie du tickst und was du brauchst. Ich finde, der eine Tipp, der wichtig ist, geh mit so weit offenen Augen wie nur möglich durch dein tägliches Leben. Das bedeutet am Ende, egal wo du gerade unterwegs bist, egal ob du durch Social Media scrollst, egal ob du draußen gerade unterwegs bist, mach die Augen ganz weit auf und schau, was um dich herum passiert. Schau, was der Markt macht. Schau, was gerade für neue Content über gewisse Produkte geteilt wird. Schau, wie sich gewisse Bereiche entwickeln. Schau, dass du relativ früh in solchen Entwicklungen dabei sein kannst. Wenn du eine Chance spottest, dann versuch relativ früh dabei zu sein. Es ist immer schwierig, der Erste zu sein, weil der Erste ist immer am schwierigsten. Aber wenn du der Zweite, Dritte, Vierte bist und schon von den Learnings von Nummer 1 und 2 lernen kannst, dann hast du ganz gute Chancen, dass du damit auch erfolgreich wirst. Und was du vorhin gesagt hast, auch ganz wichtig, warte nicht, dass wenn du jetzt schon ein Unternehmen hast, lieber Titan, warte nicht, bis dich deine Wettbewerber angreifen, greif dich schon davor selbst an. So wie wir. Schau mal, deswegen haben wir Daily Storytelling entwickelt. Weil irgendwann werden das, was wir tun, werden Maschinen machen oder sie machen es zumindest einfacher. Also wollen wir relativ früh in dieser Entwicklung natürlich dabei sein.
Perfekt. Wo und wie, lieber Bernhard, kann man dich am besten finden? Für alle Leute, die jetzt sagen, boah, das ist wirklich die Geschichten, das hat mich so beeindruckt. Ich möchte jetzt wirklich da nochmal tiefer reingehen. Wo sollten die starten?
Also ich habe jetzt hier ja schon ein paar Insights geteilt, aber wo wir noch viel mehr teilen, ist der Geschichten, die verkaufen Podcast. Findest du auf allen Podcast-Plattformen. Wir sind auch immer irgendwie Top 10 bei Apple im Bereich Marketing, in den Marketing-Charts. Da auf jeden Fall reinhören. Und wenn du mir einfach folgen willst und top of funnel unterwegs sein möchtest, wenn ich in deinem Feed auftauchen darf, dann connect dich gerne mit mir auf LinkedIn, weil das ist meine Prio-Plattform. Da findest du mich unter meinem Klarnamen, Bernhard Karlhammer. Auch auf allen anderen Socials bin ich unter Bernhard Karlhammer für dich zu erreichen. Und ich würde mich sehr über die Connection freuen.
Bernhard, tausend Dank für deine Zeit. Tausend Dank für dieses tolle, tolle Gespräch. Und liebe Online-Titans, schaut doch mal wirklich vorbei. Das ist, der Podcast ist super, den kann ich nur mega empfehlen. Total spannende Themen. Auch die Webseite ist total gut gemacht. Also da könnt ihr noch so viel lernen. Schaut wirklich mal vorbei.
Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.